Und damit heißt es Moin Moin, guten Tag oder guten Abend allerseits, wann und wo auch immer ihr dies hier hört. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe dieses Podcasts, der Potsdam Royals Cast. Herzlich willkommen zur königlichen Tafelrunde.
Königliche Tafelrunde, der Potsdam Royals Football Podcast.
Zunächst natürlich möchte ich mich vorstellen. Ich bin der Robert, ich bin viele Jahre Fan, Begleiter der Royals und ich habe mich entschlossen, hier diesen Podcast ins Leben zu rufen. Der Cast soll ein Format sein von Fans für die Royals-Fans und für solche, die es werden wollen. Ich möchte natürlich über die Potsdam Royals berichten, über die Spieler, über die Trainer, aber auch über die Organisation, die Helfer und alle, die bei der Potsdam Royals-Familie dabei sind. Das Ganze soll in Interviews passieren. Es soll Spielberichte geben, News zur Off-Season, Berichte von Reisen und Erlebnissen zu den Spielen hin. Also all das, was rund um die Potsdam Royals so passiert. Für die heutige Ausgabe geplant ist ein kurzer Rückblick auf die Saison. Die Saison 2023. Als zweites möchte ich dann meine persönlichen Eindrücke von der Reise zum Finale nach Essen schildern. Möchte mal erzählen, wie es für mich so war, den GFL Bowl in Essen zu erleben und unseren Sieg dort. Dann habe ich ein Ranking meiner persönlichen Spieler der Saison aufgestellt. Und am Ende gibt es tatsächlich schon mal ein paar News und hoffentlich auch einen Ausblick auf die nächsten Folgen. Und damit kann es losgehen. Beginnen soll das Ganze natürlich erstmal mit einem kurzen Rückblick auf die vergangene Saison. Auf die GFL-Saison 2023. Wir haben in der Liga einen Rekord von 14:1 gehabt, zu Hause ein 7:1, auswärts ein 6:0. Die Royals haben pro Spiel 468 Yards erspielt, das ist Spitzenwert in der Liga. Sie haben auch mit 728 Punkten die meisten Scores erzielt in der Liga und dabei 48,5 Punkte pro Spiel erzielt. Auch das ist Bestwert. 287,7 Passing Yards kamen rum pro Spiel, das ist 5 bester Wert in der Liga. Und dafür aber 2711 Rushing Yards insgesamt, das heißt 180 Rushing Yards pro Spiel, das ist Bestwert in der Liga. Dank dafür an Jenardy Adams, an Jalen Henderson und natürlich auch an Heiko Bahls, die da maßgeblich mitgelaufen sind. In der Defensive haben wir 18,1 Punkte pro Spiel zugelassen, sind damit ligaweit Zweitplatzierter. Da war Braunschweig top, die war noch top in der Laufverteidigung. Werden wir nochmal im Spielrückblick gleich hören. Schwäbisch Hall war in der Liga Sackleader, die Royals mit 22 Sacks, dabei an Platz 5. Spannend zu lesen, der Wert 16.352 Zuschauer waren insgesamt bei den Royals im Stadion live dabei. Das sind im Schnitt 2044 Zuschauer. Finde ich ein großartiger Wert für die Stadt Potsdam, für die Sportstadt Potsdam natürlich. Ist das ein großes Zeichen, dass die Royals hier wirklich eine Hausmarke sind im Potsdamer Sportgeschehen. Dresden ist mit 3.923 Zuschauern pro Spiel im Schnitt hier ligaweit Bestwert. Also da geht es also nochmal ein bisschen bergauf, auch für die Royals. Da können wir einiges noch aufholen. Ja, alle Stats und alles weitere, alle Infos könnt ihr finden auf www.stats.de. gfl.info, da findet ihr alle spannenden Daten und alle spannenden Stats. So, die Saison, wie ging's los? Wir haben das sogenannte oder das so proklamierte Rückspiel aus dem Bowl, aus dem vorherigen German Bowl gehabt, am Anfang der Saison direkt das Interkonferenzspiel in Schwäbisch Hall. Immer ein spannender Auftakt, natürlich sowieso, aber gerade gegen Hall auch nochmal wirklich eine Herausforderung. Hall war zum Anfang der Saison eine Wundertüte. Wir haben da mit 44:30 gewonnen. Zu Hall sage ich später nochmal was, wenn ich über das Finale erzähle. Zweites Spiel dann die Dolphins zu Hause. Da haben wir ein klares 43:14 geholt. Dann der Win bei den Rebels in Berlin und auch gegen Kiel zu Hause der Sieg. Und dann kam das Spiel der Dresden Monarchs, die bei uns zu Gast waren. Und das war ein Spiel, da ging es wirklich hin und her. Das war ein Offensivfeuerwerk, das ging wirklich ab wie im ICE bis ins dritte Quarter ausgeglichen. Und am Ende haben wir mit 59-45 verloren. Da ist uns am Ende wirklich einfach, glaube ich, so ein bisschen die Puste ausgegangen und vielleicht hat auch noch ein bisschen die Abstimmung gefehlt. Die Dresdner mit ihrem Star-Receiver Austin Mitchell haben einfach dann am Ende doch ein bisschen mehr gebracht. Ein bisschen hat uns auch da, haben uns auch die Strafen was gekostet. Okay, das war dann aber auch die einzige Niederlage der Saison. Danach ging es weiter bei den Adlern in Berlin mit einem Win und dann kam das Spiel gegen Braunschweig. Braunschweig ist in der Liga immer noch eine Hausnummer und wir haben wirklich das Spiel ausgeglichen gestalten können. Es ging auch da wieder hin und her. Gegen Braunschweig war es aber so, dass wir über die Two Points das Spiel gewonnen haben. Wir haben einfach nach jedem Touchdown über eine Two-Point-Conversion, die konnte Braunschweig nicht verteidigen, haben wir die nötigen mehr Punkte geholt. Am Ende war es nach Touchdowns ausgeglichen und wir haben einfach mehr Punkte über die Two Points geholt. Ja, dann folgte der Sieg in Paderborn wieder, dann der Sieg zu Hause gegen München. Und dann ging es nach Dresden ins Rückspiel. Hieß zu dem Zeitpunkt, es ging darum, wer in der Division Erster wird, wer dann halt Heimspielrecht in den Playoffs hat. Und in Dresden haben wir einfach eine wahnsinnig gute Defense-Leistung gezeigt. Dresden war ein bisschen gehandicapt, die hatten ihren Austin Mitchell nicht dabei, der war verletzt. Aber wir haben auch eine wahnsinnig effektive und gute Offense gezeigt. Es gab dann den Solgate, dass unser Offense-Coordinator da so ein bisschen, naja, lautstark koordiniert hat, war eine witzige Angelegenheit. Die Dresdner waren nicht so amused, glaube ich, die waren so ein bisschen sauerlich, haben auch im Stream, fand ich, nicht sehr gut geredet. Ist okay, stehen wir drüber, haben wir Win mitgenommen und dann Strich drunter. Am Ende ging es dann nochmal in Kiel mit einem Sieg und der Abschluss gegen die Adler mit einem Sieg. Und dann stand fest, wir sind im Viertelfinale und sind heimspielberechtigt. Und wir empfangen im Viertelfinale die Ingolstadt Dukes. Das war eine klare Sache, da haben wir 54-0 gespielt, da hat man dann wirklich auch gesehen, dass da doch, so ehrlich muss man sein, Klassenunterschiede bestehen. Die Dukes waren sicherlich bemüht, das Spiel mitzuspielen, aber sie hatten tatsächlich unterm Strich nicht wirklich Chancen. Im Halbfinale dann das Spiel gegen Braunschweig. Ja, gegen Braunschweig braucht man nicht Bammel haben, aber man sollte mit gehörigem Respekt reingehen. Die waren einfach defensiv sehr, sehr stark aufgestellt bis dahin in der Liga. Haben wir aber über ein gutes Laufspiel und über Interception-Glück natürlich auch gut hinbekommen, haben 41-28 gewonnen. Es war für mich ein sehr, sehr emotionales Spiel, weil es wirklich hin und her ging. Also wir hatten eine Interception, die haben wir für uns geholt, dann wurde plötzlich aber der Ball wieder gefummelt. Also es war immer so ein emotionales Auf und Ab. Am Ende hat es Spaß gemacht, am Ende standen wir mit einem Sieg im Finale. Wir waren Nordmeister und dann stand der Weg auf zum Finale nach Essen.
Royals GFL Game Day.
Ich habe im Stadion schon genau zugehört und ich wusste ja auch aus dem letzten Jahr, es wird sicherlich wieder ein Busangebot geben. Und ich war mir aber dann sicher, ich will so schnell wie möglich buchen. Und dann haben wir nochmal über Facebook kurz auch mit ein paar Leuten nochmal gesprochen, dass wir wussten, welcher Block das ist. Ich persönlich habe mir dann Tickets über die GFL-Homepage, über die GFL-Bowl-Seite geholt und habe mir dann aber auch Tickets für den Zug selber gebucht, sodass für mich dann safe war, ich komme nach Essen und ich komme auch dann wieder gut zurück. Das ist immer schwierig für die Verantwortlichen, so ein Busangebot auf die Beine zu stellen. Ich kenne das schon, dass man Busse einfach auch nicht so einfach zur Verfügung hat und die Busfahrer gerade, na, das muss alles koordiniert werden. War für mich so ein bisschen schlecht vorplanbar, weil ich natürlich auch mal sehen muss, wie ich es mit der Familie und mit dem Job mache und so weiter. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Und klar, auch gerade wenn wir so kurzfristig planen, dass man 14 Tage vorher weiß, wir gehen ins Finale. Also da kein Vorwurf, auf jeden Fall. Ich persönlich bin dann nach Essen mit dem Flixtrain gefahren. War für mich das erste Mal Flixtrain. Ist nett, wenn man mal so 2-3 Stunden fährt, aber nach Essen die 4,5 Stunden. Ich sag mal so, es ist ein bisschen enger und es war einfach ziemlich überheizt, das ganze Ding. Aber gut, man kommt günstig und pünktlich dahin. Das stand erstmal im Vordergrund. Ja, und was macht man in Essen? Erstmal kleine Anekdote vielleicht. ich kam in Essen mit dem Flixtrain an und tatsächlich waren da schon einige Royals-Spieler, die ihre Familie, ihre Freunde abgeholt haben, auch vom Zug. Ja, in Essen heißt es natürlich Frittenbude. Ich habe mir eine gute Portion Fritten mit Curry reingezogen und dann so ein bisschen rumgeschlendert. Ab diesem Jahr war es so, dass die GFL den Teams im Finale ein Teamhotel gestellt hat, jeweils. Das heißt, beide Teams hatten ein eigenes Teamhotel, wo Zimmer vorgebucht waren, so dass die Teams dann wirklich sich darum nicht kümmern sollten. Das finde ich ist eine sehr, sehr coole Angelegenheit, einfach weil man da dann, glaube ich, in der Organisation den Kopf frei hat für andere Dinge, Transport etc. Also die Royals waren direkt am Bahnhof in einem Hotel, die Haller waren ein Stück weit um die Ecke, das war gar nicht so weit weg, 200-300 Meter. Ich habe da mal so ein bisschen rumgeguckt dann. Ja, und dann haben wir die Abfahrt nochmal beobachtet, haben gesehen, wie die Spieler zum Bus sind. War auch so ein Moment, wo wirklich schon Stimmung aufkam, Finalstimmung aufkam, es wurde gejubelt, es waren einige Leute da. Es gab noch ein kurzes Gespräch mit dem Coach und dann bin ich Richtung Stadion. Und liebe Stadt Essen, macht einfach mehr Werbung. Vielleicht kann da die GFL, vielleicht kann da der Verband auch nochmal nachhaken. Es ist so wirklich, dass man in Essen nicht gesehen hat, dass da ein Finale stattfand. Wir sind da mit ein paar Fans, die ich getroffen habe, noch am Bahnhof rumgetingelt und haben einfach erstmal ewig den Bus gesucht, den Shuttlebus gesucht. Also da könnte dann die Stadt doch vielleicht nochmal ein bisschen transparenter machen. Hier ist ein Finale. Plakate aufhängen, Fahnen aufhängen, keine Ahnung, in der Richtung. Ja, die Fahrt zum Stadion, dann mit dem Shuttlebus. Der war recht schnell voll. Bunt gemischte Trikots, NFL-Trikots, GFL-Trikots, alte NFL-Europe-Trikots. Eine sehr spannende, sehr angenehme Atmosphäre im Bus. Ich habe neben zwei Essen-Fußballfans gestanden und die haben dann so erzählt, dass sie den Termin für das Spiel irgendwie aus ihrem Stadion-Terminkalender oder so mitbekommen haben. Also auch da wieder, ne, Stadt Essen. Wenn die eigenen Fans oder die eigenen Bewohner sowas so nebenher mitkriegen, ist immer schade. Also macht das einfach mehr publik, dann wird die Hütte auch richtig voll. Das hätte sie wirklich verdient. Weil ich glaube, es gibt auch einfach viele, viele Interessenten, die jetzt noch nicht so tief im Terminplan stehen. Ja, und dann waren wir am Stadion. Stadion an der Hafenstraße. Ein altehrwürdiges oder ein altehrwürdiger Standort. Das Stadion ist nämlich neu. Ich kenne das Stadion noch wirklich. Da war es ein Stadion, was wirklich Fußballhistorie ausgestrahlt hat, was wirklich ein Ort ist, wo ja Fußballgeschichte geschrieben wurde, aber das Stadion an sich, der Stadionbau war alt und brüchig. Jetzt ist das eine richtig schöne Schmuckstätte geworden, echt ein Schmuckkästchen. Alle vier Tribünen ordentlich ausgebaut, vier Seiten, vier Tribünen, vier Dächer, so dass man da wirklich ein angenehmes Stadionerlebnis haben kann. Und was neu war, auch was die GFL jetzt, der Verband, aufgebaut hat, war die sogenannte Power Party, also die Pre-Game Party vor den Toren des Stadions. Da waren Bierbuden aufgebaut, da waren Grillstände aufgebaut, es gab einige Stände, wo man Aktionen machen konnte, mit dem Ball werfen, man konnte Gewinnspiele mitmachen bei einigen Firmen. Also so ein Mischmasch aus den Aktivitäten und Werbung, natürlich klar, Autohäuser waren da. Es gab Merch-Stände, es gab eine große Bühne, wo Roman Motzkus und Carsten Spengemann, die kennt man aus dem TV noch, moderiert haben. Es war für mich ein bisschen laut am Anfang, da gab es dann so Cheerleading mit Musik etc. Spannend war, fand ich, das Interview mit Schuhan, Schuhan Fatah, der ist der deutsche Nationalcoach und ist Ex-Berliner. Ist ein Mann, der einfach ganz, ganz viel Football-Sachverstand ausstrahlt und richtig im Thema drin steckt und echt toll erzählen kann auch und viele Anekdoten auch aushauen kann. Also wenn ihr dem mal zuhören wollt, der hat auch einen Auftritt beim GFL-Podcast, lohnt sich auf jeden Fall, dem Schuhan mal zuzuhören. Ich habe mich auf der Powerparty mit ein paar Leuten unterhalten, unter anderem mit ein paar Jungs aus Stuttgart, von den Stuttgart Scorpions, und da geht ein riesen Shoutout raus, weil die Leute da unten echt einen richtig guten Job machen. Die leben für den Verein, für die Scorpions. Die leben für den Football-Sport. Die sind da richtig gebeutelt mit der Konkurrenzsituation in Stuttgart. Und die machen aber ihr Ding. Die sind wirklich optimistisch. Und also ein Gruß geht raus an die Jungs, wenn ihr mal da seid in Stuttgart oder in der Nähe. Supportet da die Scorpions. Viele Grüße gehen raus. Ansonsten kann man sagen, auf der Power Party, die Bierpreise waren völlig in Ordnung, lecker Essen gab es, Bratwürste und so weiter. Also das ist auch echt eine gelungene Veranstaltung, wo wirklich Party-Atmosphäre, wo Football-Atmosphäre, wo so ein Tailgating-Spirit aufkam. Hat mir sehr gut gefallen, war klein, war nicht zu groß, war übersichtlich, war nicht zu eng, genau die richtige Mischung. Man konnte Foto machen mit dem Pokal, mit der Beule. Also das, da großes Lob an die GFL, das war echt schön organisiert. Ja, und dann bin ich ins Stadion und ja, was super war, dass vor dem Block sich die Royals-Fans versammelt haben. Der Trommler war da, der Megafon-Man war da, es wurde eingesungen und es war echt eine richtig coole Stimmung da. Ja, es war eine richtig gute Stimmung da vor dem Block. Ja, gefallen hat mir einfach, dass da sich die Leute getroffen haben, die jungen, wilden, verrückten, geschminkten Fans mit Schals etc. Und dann auch so die älteren Säcke, so wie jetzt meinerseits, die etwas gediegener, aber trotzdem natürlich klar voller Vorfreude da waren. Und wir haben uns da eingesungen, eingeklatscht und sind dann gemeinsam rein in den Block. Ja, wir waren im E-Block, rechte Seite, Haupttribüne. Und es wurde wirklich möglich, dass alle Fans sich relativ gut versammelt haben. Ich erinnere mich, letztes Jahr waren wir in Frankfurt und da muss man ehrlich sein, klar, es war das erste Mal überhaupt, dass Potsdam, dass die Royals im Finale waren. Und das Frankfurter Stadion ist dementsprechend auch viel zu groß angelegt gewesen natürlich. Da waren wir ein Häufchen elend, ja, schon fast. Also es waren einfach so 150 Mannequins verteilt in dem Block, in dem großen Block in Frankfurt. Und das hat sich so total verloren, da kam auch nicht wirklich dann Stimmung auf. Und in Essen war das wirklich schon viel, viel, viel besser. Es war ein kleinerer Block, ganz klar auch. Aber es waren auch deutlich mehr Zuschauer. Es war schon zusammenhängender alles. Wir hatten echt eine gute Stimmung da drin. Es war laut. Es war wirklich, möchte ich sagen, auch den Hall-Fans ebenbürtig von der Lautstärke und von der Partystimmung. Also da auch echt großes Lob an alle, die da waren. Ich habe mich mit zwei der Leuten noch aus Potsdam direkt getroffen nochmal. Haben wir gequatscht und da waren alle sich einig. Genau so muss es sein, die Stimmung. Vor dem Spiel kamen Biker, Harley Club irgendwas, haben den Ball gebracht, okay, kann man mitnehmen. Die Nationalhymne fand ich sehr ordentlich, das war nicht zu viel, nicht zu wenig, genau die richtige Mischung, nicht zu auftragend, aber auch eben so, dass es eine feierliche Stimmung entwickelt. Ja, und dann ging es eigentlich ruckzuck zum Kickoff. Es ging ins Spiel und wir haben angefangen und haben received. Das heißt, wir hatten den Ball und nach 5 Minuten tatsächlich auch den ersten Touchdown. Jalen Henderson ist den ersten Touchdown gelaufen. Und dann kommt das, was eigentlich bisher in der Saison super geklappt hat und immer kam, die Two-Point. Und die war aber nicht gut. War so ein kleiner Dämpfer. Das ist dann immer so wie im letzten Jahr auch, dass wir gut reinkommen ins Spiel. Und dann hängt so ein bisschen vielleicht die Aufregung. Ne? Wir müssen uns wirklich die Nerven im Griff haben. Das war so ein kleiner Dämpfer. Aber gut, wir werden ja sehen, es kommt dann, wie es kommen sollte. Ja, am nächsten Drive dann Schwäbisch Hall an der Reihe zu kontern. Und ja, Hall hat vor der Saison wirklich einen großen, großen Umbruch machen können. Die hatten Abgänge im Trainerstaff, die hatten Abgänge ihres Quarterbacks. Jetzt neuer Headcoach Christian Rothe, der hat dort übernommen. Der Quarterback ist Ian Gerke, ist ein deutscher Quarterback, der aus der Schwäbisch Hall Schule kommt. Haben noch tolle Receiver mit Tyler Rutenbeck, mit Caleb Schweikart, haben einen super Lauf mit Mike Gentili. Also sie sind immer noch sehr, sehr konkurrenzfähig gewesen, natürlich. In diesem Spiel auf jeden Fall. Da war im Vorfeld so, dass die Royals als Favorit gehandelt wurden, definitiv. Und viele Experten das auch so gesehen haben. Und es wurde so analysiert, dass Hall eigentlich nur eine Chance hat, wenn sie den Royals keine Zeit in der Offensive geben. Also es war klar, wir waren über die Saison hinweg einfach eine sehr, sehr offensiv starke Mannschaft. Wir haben einfach viele, viele Punkte, viele, viele Yards gemacht. Und Hall müsste dann uns diese Zeit in der Offensive wegnehmen, müsste selber viel laufen. Das haben sie versucht auch. Das haben sie dann wirklich in diesem ersten, in ihrem ersten eigenen Drive versucht. Sie sind gelaufen, haben nach 11 Minuten den Drive abgeschlossen mit einem Touchdown und haben auch den PAT gemacht und waren dann also mit 7-6 vorne. Im zweiten Quarter war es dann wieder Jalen Henderson, der mit einem Touchdown-Run direkt nach 2 Minuten die Punkte wieder hochgeschraubt hat für die Royals auf insgesamt 14-7, denn auch die Two-Point hat er nochmal wieder in die Zone gebracht, in die Endzone und damit 14-7 wieder in Führung die Royals. Die Haller dann 7 Minuten, ein Drive und sind auch wieder viel, viel über Gentili gelaufen und hatten einen Stop und wollten zum Field Goal antreten und der ging dann zum Glück für uns weit links vorbei. Damit Start des nächsten Drives für die Royals an der 20, an der eigenen 20. Kurz vor der Halbzeit haben wir dann den Touchdown geschafft, nochmal durch Brandon Polk über einen Lauf und Two Point von Jalen Henderson auf Brandon Polk und dann stand es 22-7 und dann war Halbzeit. Zur Halbzeitshow kann ich leider nicht so viel sagen, da war eher so ja, Gespräche und Bierholen angesagt. Bin auch kein Halbzeitshow-Mensch, also ich tue mir das auch bei sonstigen Spielen so, wenn größere Spiele sind, diese ganze Halbzeitshow-Sache nicht an. Kann jeder für sich selbst sehen. Ja, Hall startet den Drive im dritten Viertel, werden gestoppt und versuchen ein Field Goal und das Field Goal können die Royals blocken und sie starten dann selber wieder an der eigenen 20. Mit Jalen Henderson und same procedure as so vorherige Touchdowns. Henderson läuft für 11 Yards den Ball in die Endzone. Two Points diesmal gehen wieder schief. Also, na, es war nicht ideal, aber okay, 28-7 die Führung. Und dann kam so die Phase, wo man merkte, dass durch diese 28-7 Führung Hall wirklich so ein bisschen die Luft ausging und auch, glaube ich, mental waren sie nicht mehr so voll da. Hat man daran gemerkt, dass Mike Gentile dann Fumble forciert durch Mario Vococcia, den Ball los wird und den rennt dann Michael Lawson über 95 Yards zum Touchdown. Two-Point geht wieder schief, aber wir führen dann 7:34 und ich glaube, an dem Zeitpunkt haben wir dann gewusst, hier ist alles in trockenen Tüchern, das Ding holen wir jetzt nach Hause. Die Halle haben dann nochmal einen Pass geworfen, der intercepted wird von Michael Lawson. Leider dann Strafe gegen die Royals, also wieder Ball dann an Hall zurück. Und ja, kurz vor der Endzone der Royals haben die Halle dann einen vierten Versuch nochmal gehabt, ausgespielt. Der wurde incomplete und dann ging der Ball über Turnover und Downs an die Royals. Ja, und dann war es das und dann kam der Abpfiff und dann waren die Royals Champion. Was danach kam, war natürlich ja eine Riesenparty. Also im Stadion selber, die Spieler, die erstmal wirklich sich selber und alle umarmt haben. Ich finde die Prozedur des Gratulierens, des Aufreihens immer sehr, sehr wichtig. Und danach ist dann aber alles geplatzt. Danach sind die Spieler auch dann in die Kurve gekommen, sind hoch zu ihren Leuten, Umarmung etc. alles dabei. Also es war echt eine richtig coole Gänsehautstimmung da im Block. Und es war laut, es wurde gefeiert, alle haben sich echt dick gefreut. Ja, Jalen Henderson wurde MVP des Spiels mit 140 Rushing Yards und 102 Passing Yards. Also der Junge hat absolut geliefert und hat uns da wirklich verdient den Pott geholt. Die Siegerehrung leider auf der anderen Seite, also auf der Haller Seite, wobei die Haller das auch bloß auf der Tribüne neben sich erlebt haben, also nicht vor sich erlebt haben. Aber völlig in Ordnung, es gab ein tolles Feuerwerk, es war eine richtig gute, fand ich, ja, stimmungsvolle und auch wirklich dem Anlass passende Siegerehrung. Dann kamen die Spieler nochmal rüber in die Kurve mit dem Pott, mit allem, was ging. Es gab tolle Bilder mit den Fans, mit den Familien, es wurde ausgiebig gefeiert. Und das war auch wirklich ein würdiger Abschluss für diesen Tag, für dieses Finale. Ja, was danach dann war im Hotel und in den Clubs, wie sagt man so schön, was in Essen war, bleibt in Essen. Denn ich bin losgefahren, ich habe gesagt, okay, ich fahre auf jeden Fall nachts wieder zurück, dass ich den Sonntag habe. Sonntag ist Familie- und Amateurfußballtag. Bin dann mit dem ICE wieder losgefahren. Erstmal mit dem Regio nach Dortmund, alte Heimat, da kurz nochmal eine Kneipentour gemacht. Und dann in den ICE nach Potsdam. Und wie es so schön ist, alles läuft gut bis Werder Havel. Und da wurde der ICE dann gestoppt, umgeleitet. Und ja, wir hatten 2 Stunden Verspätung. Aber man geht ja mit dem Gefühl nach Hause, man ist Champion und dann ist sowas im Prinzip auch total egal. Dann war ich Sonntagmorgen früh von der Reise wieder zu Hause mit echt einer Riesenmenge Eindrücken und mit einem, ja, und mit einem lächelnden Herzen auf jeden Fall. Dann wollte ich mal hier aufreihen, was für mich die Spieler der Saison sind und fange mal in der Defensive an. Also klar, Ronaldo, Tomasello, 5 Interceptions. Mario Vococcia ist Sackleader mit 5 Sacks, das waren so die beiden Säulen. Michael Lawson, der Typ ist einfach so viel Energie und so viel Power, hat 4 Interceptions gefangen, ist wirklich sowas von dynamisch, gefällt mir super. Zach Hale, Tackle Leader pro Game, das sind meine 4 Spieler der Saison in der Defensive, da nehmen wir aber keinen anderen aus, also die Defensive fand ich in der Saison absolut solide und richtig top performt. Ja, meine Offensive, Liste, angeführt von Jérôme Valbon, der einfach von seiner Ausstrahlung als Typ für mich ein Riesengewinn ist für die Mannschaft. Er ist Tight End, er ist ein Riesenhirsch, aber so ein fröhlicher Mensch gefällt mir vom Typ her einfach wahnsinnig. Genau wie meine zwei, Robert Sovigliato, der Center, der mit viel Erfahrung, glaube ich, einfach viel, viel Sicherheit in das Spiel bringt, der für Jalen Henderson einfach die sichere Bank ist bei den Snaps. Und ich finde ihn auch vom Typ her so, so positiv, mit guter Laune. Gefällt mir super. Simon Fons als Receiver mit 1541 Yards. Natürlich die Säule im Angriff. Der Junge, der war einfach schon 3, 4, 5 Meter weg. Da haben die Verteidiger einfach noch um die Ecke geguckt. Also wenn der abging, das war Rakete. Der sieht immer so ein bisschen dünn und schmal aus, aber geht ab und ist körperlich Riesentyp. Insgesamt aber die ganze Receiver-Squad mit Thomas Jenkins, mit Brent Polk und mit Richard Burton natürlich, die alle echt gute Receiver-Stats haben. Also da auf jeden Fall alle dabei. Jenadi Adams, natürlich ganz wichtig als Runner, als Running Back, der auf Platz 12 in der Liga abgeschlossen hat nach Laufyards, aber der, finde ich, immer sehr solide und sehr kraftvoll läuft, der mir mit seiner Ruhe gefällt, der strahlt Ruhe aus, der ist, finde ich, im Spiel immer sehr sachlich, gefällt mir gut vom Typ auch. Und natürlich nicht zu vergessen, Heiko Barths, aka Maschine, der für das Team schon, der jetzt schon eigentlich ja ein Urgestein fast wird für das Team, der immer da ist, der immer zuverlässig spielt, der sich reinhaut, der sich durchtankt, der so auch mal wirklich in Situationen, wo es eng wird, dann wieder wirklich Energie ins Spiel bringt. Also Heiko Barths muss in diese Aufzählung natürlich rein. Und ja, Jalen Henderson darf nicht fehlen, kann nicht fehlen. Ich bin ein riesen Henderson-Fan. Ich weiß, wir hatten vor der Saison mit dem Headcoach kurz mal geschrieben und da hat er gesagt, das ist ein smarter Typ. Ich finde, der ist sowas von smart, der ist sozial kompetent, der ist so nett, wenn er erzählt, auch so geerdet, sportlich fit, sportlich wirklich richtig gut drauf, aber eben doch sehr solide in seiner Persönlichkeit. Und ja, der gehört natürlich hier ins Ranking rein.
What's up, Royals?
Zum Abschluss bleibt noch der Ausblick auf die nächsten Folgen. Es wird auf jeden Fall natürlich erste Informationen aus der Offseason geben zu Vertragsverhandlungen und abgeschlossenen Verträgen. Stand jetzt haben wir auf jeden Fall Jalen Henderson, der für ein weiteres Jahr an der Havel bei uns bleibt. Also da erstmal auch riesen Kompliment und herzlichen Glückwunsch an die Verantwortlichen, die das da klar gemacht haben. Weiterhin haben die Royals einen Defensive Tackle und einen O-Liner aus Berlin geholt von den Adlern und den Tackle von den Rebels. Also es tut sich was, da werden wir uns in Ruhe beim nächsten Mal anschauen, wo die Baustellen sind für die neue Saison, wo Leute geholt werden, wo Verstärkungen passen und was noch so von den Verantwortlichen aus dem Hut gezaubert wird. Großer Punkt auf jeden Fall wird sein, ich möchte über die Geschichte der Royals einmal berichten, möchte schauen, wo dieser Verein eigentlich herkommt, wer den Verein mitgegründet, geprägt hat und ja, wer den Verein zu dem gemacht hat, was sie heute sind, nämlich deutscher Meister in der GFL 1. Ja, damit bin ich raus für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die zugehört haben und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal reinhört. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt den Royals treu und ich sage damit ja, macht's gut, go Royals!
Königliche Tafelrunde, der Potsdam Royals Football Podcast.